Lasst uns vor dem dritten und letzten Vortrag nochmal gemeinsam beten. Großer Vater, lieber Gott, wir danken dir für diesen Tag. Danke für die Information, all das, was wir aufnehmen durften. Hilf uns, das auch richtig zu verarbeiten, darüber nachzudenken, nachzusinnen. Für jeden von uns ist die Anwendung unterschiedlich in unserem Leben, in unseren Situationen, in denen wir stehen im Leben. Aber doch sind wir alle konfrontiert mit den digitalen Medien, dieser Situation, die heute ist. Das ist nicht wegzudenken in unserer Kultur und Gesellschaft. Und so gib du Gnade auch zu den Schritten, die wir konkret gehen können, der Anwendung in unserem Leben, dass wir eben zu deiner Ehre kommunizieren, zu deiner Ehre diese Dinge nutzen. Wir preisen dich in Jesu Namen. Amen. Wie ich schon sagte, die biblische Kommunikation ist letztlich das, was wir brauchen, um herauszufinden, wie wir mit unserer modernen Kommunikationstechnologie richtig umgehen sollen. Was haben wir bisher gesehen? Ich fasse einfach nochmal ganz kurz zusammen als Wiederholung. Wir haben die digitale Revolution angeguckt, die letzten 30 Jahre Entwicklung. Bis wann habe ich eigentlich Zeit? Was steht da auf dem Plan? 16:20, okay, gut. Dann geht das gut. Wir haben gesehen, dass der Urheber der Technologie selber ist Gott. Erstaunlicherweise hat der Menschen Auftrag gegeben, zu bebauen. Dann kam aber der Sündenfall dazwischen, bewirkte, dass der Mensch, seine gesamte Natur, sein Wille, sein Verstand, sein Gefühl gefallen ist, verdorben wurde, so auch alle seine Nachkommen und wie auch eben seine Technologien. Ganz neue Technologien wurden nötig zur Verteidigung. Und umso mehr Technologie auch zur Bebauung dieser Erde, die eben dann nicht mehr so einfach zu bebauen ist. Und wir haben festgehalten, zwei Dinge können wir sozusagen Fragen stellen an unsere Technologie. Wozu wurde ein technisches Gerät entwickelt und was bewirkt mein Gebrauch dieser Technologie? Das sind zwei Fragen, die uns helfen zu prüfen, was wir damit machen. Das haben wir auch angeschaut. Wir haben einen Überblick über die digitale Geschichte gesehen, wie eben die Technologie ökologisch und biologisch ist, und jetzt versteht ihr auch, was das bedeutet, dass die Welt plötzlich klein wurde, bildorientiert, dass es Kräfteverschiebungen gab, nicht nur durch die digitale Technologie, durch die modernen Medien, sondern auch schon eben seit der Erfindung der Dampfmaschine und des Telegrafen und all diese Dinge. Und heute natürlich mit der Digitalisierung haben wir eine nie zuvor gesehene Masse an Informationen zur Verfügung. Und das führt zu weiteren Problemen, meist in Verbindung mit unseren sündigen Neigungen, dass wir diese Dinge zu unseren Götzen machen. Es ist also nicht so, dass die Probleme neu sind, sondern sie sind einfach in anderer Form und Farbe vorhanden. Und so war es mit jeder Kultur. Ihr könnt zurückgehen über die Menschheitsgeschichte und euch verschiedene Kulturen anschauen. Es gab immer spezifische Probleme, selbst wenn wir zum Beispiel eben die biblischen Bücher lesen, den ersten Korintherbrief, dann sehen wir, in Korinth gab es ganz spezifische, kulturell bedingte Probleme. Und so sind wir auch nicht ausgenommen, das gibt es bei uns auch. Wir haben verschiedene neue Götzen produziert, die Information selbst, die Kommunikation selbst, die Produktivität, die Verstärkung bestehender Götzen, wie eben Unzucht, Menschen, die mehr und mehr Probleme haben mit Pornografie, mit anderen Dingen, die sie eben auch im Internet jetzt sehen und einfacher zugänglich sind. Isolation, dass man sich eben zurückzieht, dass man keine richtigen Beziehungen mehr hat. Und wir haben auch gesehen, dass manche Technologie eben auch eine Botschaft enthält. Gewisserweise unaufhaltsam sich in unser Leben einbaut und einnistet. Und schließlich haben wir jetzt gesehen, dass die, das sind die verschiedenen Götzen hier, dass die Lösung in der Erlösung liegt. Damit haben wir aufgehört im letzten Vortrag, dass erstmal die Erlösung des Menschen letztlich die Erlösung der Technologie bedeutet, die wir benutzen. Wenn du verstehst, dass du ein Sünder bist, dass du Vergebung deiner Sünde brauchst, dass der Herr Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist, dass wenn du an ihn glaubst, ewiges Leben hast, bekommst du den Heiligen Geist, eine neue Gesinnung, ein neues Herz, ein neues Denken. Unser Denken wird dann konstant erneuert durch das Lesen des Wortes Gottes und auch durch das Aufnehmen der Bibel in unser Leben, die Prinzipien, die wir dann umsetzen. Und letztlich ist unser Ziel nicht mehr für uns selbst zu leben Und viele dieser Technologien wurden dafür entwickelt, dass wir uns selbst damit dienen können, unser Leben einfach nur bequemer machen, sondern jetzt leben wir zur Ehre Gottes. Wir haben gesehen, 1. Korinther 10, 31, alles, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Und das ist nun die Theologie, die wir verbinden mit der Theorie, mit der Technologie, und das ergibt die Praxis. Und deshalb müssen wir uns jetzt die Frage stellen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen wissen, wie soll ich denn jetzt meine Kommunikationsmedien einsetzen? Nun, dann stellt sich die Frage, wie kommuniziert Gott? Wie kommuniziert er? Weil letztlich das Ziel des christlichen Lebens ist Christusähnlichkeit. Wir wollen Christusähnlicher werden. Das ist das Ziel. Wir wollen alles zur Ehre Gottes tun. Wir wollen so sein wie Christus. Und deshalb müssen wir uns jetzt Gedanken darüber machen, wie kommuniziert Gott. Und von diesen Prinzipien können wir dann sehr schnell und relativ simpel ableiten, wie wir auch unsere Medien dann dementsprechend benutzen sollten. Das Erste, was wir lernen über Gott, und hier kommt jetzt sozusagen eine Theologie der Kommunikation, wie kommuniziert Gott, ist Rede. Gott spricht. Das ist gewissermaßen eines der wichtigsten Merkmale Gottes. Auch hier seht ihr, das Bedürfnis nach Kommunikation ist Gott gegeben und ist sogar Gott ähnlich, weil wir in seinem Bild geschaffen sind. Er ist ein lebendiger Gott und deshalb ist er ein Gott, der sich mitteilt. Psalm 115, Verse 4 bis 5 heißt es, dass die Götzen aus Silber und Gold sind, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Also Gott ist ein lebendiger Gott und deshalb spricht er auch. Jesus Christus ist die höchste Ausdrucksform dieses Reden Gottes. Deshalb wird er auch das Wort genannt. In Johannes 1 heißt es, am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott und dann das Wort wurde Fleisch. Und Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen mit dem Zweck, in der Beziehung zu ihm zu leben. Deshalb können wir kommunizieren. Deshalb können wir miteinander sprechen. Und wenn ich etwas sage, einen Satz formuliere, dann kommt diese Information bei dir an und du verstehst es auch richtig, sofern, dass wir dieselbe Sprache sprechen natürlich. Aber trotzdem, das hat mit unserer Ebenbildlichkeit, mit Gott zu tun. Das ist nicht selbstverständlich. Er hat uns beziehungsfähig gemacht, so dass wir auch komplexe Wahrheiten wie Liebe, also Eigenschaften wie Liebe und Wahrheit und Moral, richtig und falsch, ethische Werte und solche Dinge verstehen können. Das unterscheidet uns auch von den Tieren. Das ist ganz wichtig. Gott spricht. Der nächste Punkt ist, wenn wir lernen, ist Initiative. Gott initiierte die Beziehung zwischen sich und den Menschen. Erstens mal hat er sie geschaffen, das ist schon mal die Initiative. Dann hat er ihnen Anweisungen gegeben im Garten Eden. Wir können uns erinnern, 1. Mose 2, Vers 17, sehen wir einen Teil dieser Anweisung. Sie dürfen von allen Bäumen essen, aber nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Diese Anweisung musste dem Menschen gegeben werden. Und er zeigte auch Initiative in der Errettung des Menschen. Jesus kam in die Welt. Er redete mit uns. Er berief uns, er erwählte uns, er liebte uns zuerst. 1. Johannes 4, Vers 19. Er hat uns zuerst geliebt, deshalb lieben wir. Also hier geht es darum, dass wir sehen, dass wir aufeinander zugehen und uns nicht voneinander isolieren sollen. Wir müssen initiieren, wahre Beziehungen bauen. Gott macht das genauso mit uns. Und wie wir schon gesehen haben, unsere Medien verleiten uns dazu, uns zu isolieren, keine echte Kommunikation zu suchen, sondern vielmehr eine Haltung eines Konsumenten zu haben. Und das soll nicht so sein. Gottgewollte Kommunikation baut echte Beziehungen, offenbart das Herz und isoliert sich nicht, initiiert. Punkt C. Anpassung. Das ist ganz interessant. Gute Kommunikation redet nicht nur, sondern ist darauf bedacht, dass die Botschaft auch so ankommt, wie sie beabsichtigt war. Dass der andere auch versteht, was du meinst. Und Gott hat zu uns deshalb in einer verständlichen Sprache gesprochen. Er hat nicht irgendeine übernatürliche Sprache benutzt, die wir nicht verstehen können, sondern er benutzte Menschen, um sie durch seinen Heiligen Geist zu treiben. Das ist 2. Petrus 1, Vers 21. Menschen haben getrieben vom Heiligen Geist geschrieben. Und hier haben wir dieses geschriebene Wort, diese Kommunikation Gottes jetzt vor uns, schwarz auf weiß. Sie ist klar, sie ist deutlich, sie ist einfach zu verstehen in ihren essentiellen Sachen. Ich weiß, es gibt schwierige Bibelstellen, aber in den Grundlehren ist die Schrift sehr, sehr klar und sehr einfach zu verstehen. Gott passt sich an. Und deshalb, unnütze, unverständliche Kommunikation ist nicht gottgemäß. Verständliche Worte, klare Worte sprechen. Paulus kritisiert die Korinther in 1. Korinther 14, Vers 9, dass sie in Sprachen reden und daneben jemand ist, der die Sprache nicht versteht und dann nicht das Amen sagen kann zu der Danksagung. Also das heißt, wir sollen miteinander in einer deutlichen Sprache sprechen, so dass wir einander verstehen. Aber unsere Medien tendieren dazu, unsere Sprache auszudünnen. Haben wir schon gesehen, Oberflächlichkeit ist das Problem. Und echte Kommunikation, tiefe Kommunikation findet nicht im Bereich des Chattings und der Emojis statt, okay? Sondern wir müssen Beziehungen mit Menschen bauen. Wir können diese Dinge schon benutzen, aber wir müssen dann trotzdem von Angesicht zu Angesicht miteinander reden. Diese Medien, und das ist immer so, je mehr Medien wir zwischen unsere Kommunikation setzen, desto dünner und oberflächlicher wird sie. Je weiter die Distanz, desto dünner, je näher wir einander sind, desto klarer und deutlicher können wir kommunizieren. Das ist auch logisch, dass du dann einfach den Gesichtsausdruck, den Tonfall und all diese Dinge wahrnimmst, die die Person zu dir sagt. Und wenn du nur textest, sieht man das alles nicht. Und dazu gehört jetzt auch der vierte Punkt, nämlich die Klarheit. Das geht in eine ähnliche Richtung wie die Anpassung. Aber Gott passte sich eben nicht nur an, sondern er war auch immer klar und deutlich in seinen Anweisungen. Ja, wenn du von dem Baum isst, dann wirst du gewisslich sterben. Zum Sterben wirst du sterben, steht da im Hebräischen. Das ist eine intensive Form des Verbs. Also sehr, sehr deutlich. Und das ist genau das, was dann geschah. Er ist geradlinig und klar. Psalm 19, Vers 9. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es ist klar, es ist ersichtlich, es ist verständlich. Wir benutzen keine abgebrochenen, grammatikalisch unvollständigen Sätze. Und das tun wir eben in unseren Medien manchmal, richtig? Ja, wir kürzen alles ab und ja, es muss ja alles ganz schnell gehen und dann schnell mal irgendwie eben, dass ich das erste Mal dieses Sorry gesehen habe. Ich dachte, was ist denn das? Ja, da musste mir jemand erklären, das heißt Sorry. Ach so, okay. Ja, ich weiß, aber wir müssen aufpassen, dass das nicht unser Stil ist, wie wir miteinander kommunizieren. Weil manche Leute sind dann nicht mehr fähig, sich richtig zu artikulieren. Die können, wenn ich dann sie frage, so lies mir mal diesen Vers vor hier. Und dann höre ich die lesen und ich denke, wie alt bist du eigentlich? Ich meine, das ist normales Deutsch hier. Das ist nicht irgendwie, ja, aber das sind genau die Probleme. Da merkt ihr die Wirkung unserer Technologie. Wir beschäftigen uns eben nicht mehr mit Texten, sondern vor allem mit Bildern. Und wir lesen auch nicht mehr laut. Wir pflegen diese Dinge nicht mehr. Wenn ihr die Bibel lest für euch selbst, dann lest ihr die nicht laut, dann lest ihr die vielleicht in eurem Kopf, wenn überhaupt. Und dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir nicht laut vorlesen können. Das ist so. Und deshalb, Gott ist nie nebulös, mystisch, irgendwie abgebrochen, unklar. Da können wir viel lernen. Lasst uns auch beim Texten sehr klar sein, was wir meinen. Und uns bis mehr Zeit nehmen, diese Dinge. Und sonst rufst du an, wenn es nicht geht. Manchmal rufe ich die Leute dann an und sage, das geht mir zu lange hier mit dem Text. Das ist einfach zu unvollkommen, diese Art der Kommunikation. Die reicht nur aus für organisatorische Dinge. Da ist sie super, da geht das schnell. Aber dann für andere Dinge eignet sie sich nicht. Ganz wichtig, Punkt E, hören. Gott ist nicht nur ein Gott, der spricht, sondern auch ein Gott, der hört. Auch hier unterscheidet er sich, unser lebendiger Gott, von den Götzen. Ihre Götzen sind Silber und Gold. Sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, heißt es auch im Psalm 115. Die Bibel betont, dass Gott unsere Gebete erhört. Wir können unsere Medien nehmen und uns mit unseren Medien unsere Ohren verstopfen. Wir haben zu viel Information, verstopft unsere Ohren. Wir haben zu viele Reize und können nicht mehr zuhören. Wir können nicht mehr aufmerksam hören, wenn jemand uns was sagen will, sondern wir sind ständig abgelenkt. Und hier sehen wir auch, zuhören ist ein ganz wichtiges Element der richtigen, gottgemäßen Kommunikation. Eben, wir reden und reden und reden, oder man kann auch sagen, wir chatten und chatten und chatten, aber wir hören nicht zu. Und wie ist es mit Gottes Wort hören? Wie ist es mit sich zu Jesu Füßen sitzen und zuhören? Solche Dinge. Für die haben wir dann keine Zeit mehr, weil alles zugetextet wird, wortwörtlich. Das müssen wir uns merken. Punkt F, Fragen. Gott stellt Fragen. Das ist ein sehr wichtiger Teil der Kommunikation, dass wir Fragen stellen. Unser Herr Jesus Christus war das Paradebeispiel dafür, Fragen zu stellen. In Lukas 7, Vers 41 bis 42, fragte die Pharisäer, wer wird ihn mehr lieben? Ja, die beiden, dem mehr vergeben oder dem weniger vergeben ist. Oder Johannes 8, Vers 10, seine Frage an die Ehebrecherin. Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich jemand verurteilt? Also hat immer wieder Fragen gestellt. Und so können wir Fragen stellen, um zu zeigen, wie wir uns für den anderen interessieren. Das Herz sozusagen herauszuholen. Mit guten Fragen. Tiefes Wasser ist das Vorhaben im Herzen eines Mannes. Ein verständiger Mann aber schöpft es aus. Sprüche 20, Vers 5. Das sind gute, offene Fragen, die man nicht nur mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern das sind Was- und Wie-Fragen. Wie hat dir die Predigt gefallen? Was hast du gelernt? Solche Fragen. Und dann kann der andere ein bisschen erzählen. Das kann er auch über WhatsApp schreiben. Das ist nicht ein Problem. Aber das sind Möglichkeiten, wie wir ein bisschen näher aneinander rankommen. Dann Punkt G, ganz wichtig. Wahrheit. Es ist unbestritten, dass unser Gott ein Gott der Wahrheit ist. Er wird der Wahrhaftige genannt in 1. Johannes 5, Vers 20 oder auch in Offenbarung 3, 7. Jesus selbst nennt sich der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und deshalb ist seine Kommunikation, sein Wort Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. All deine Gebote sind Wahrheit. Psalm 119, Vers 86. Alle deine Gebote sind Wahrheit. Und auch hier wiederum verleiten uns unsere Technologien nicht dazu, nicht echt zu sein. Irgendwie unehrlich durch die Isolation, die entsteht. Ich kann mich auf dem Cyberspace sozusagen neu erfinden. Ich kann eine Person sein, die ich in Wirklichkeit gar nicht bin. Das geht viel einfacher. Das kann man auch so machen. Dazu braucht man nicht nur Medien. Aber die Medien ermöglichen einem noch viel mehr Dinge. Was postest du auf Instagram? Deine Kämpfe mit der Sünde? Deine Sorgen? Nein. Das locker flockige Happy-Leben natürlich, was immer super ist, alles wunderbar, das posten wir. Also wir bauen uns eigentlich ein falsches Bild auf von uns selbst. Immer nur das Coole, das Schöne, das flockige Leben. Aber das ist nicht alles. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein, was wir da genau posten und wie wir uns selber darstellen. Weil auch das ist wiederum selbstsüchtig, wenn ich mich vor allem selber präsentiere und darstelle. Und das ist unsere Gesellschaft, ist im Moment so selbstverliebt wie nur irgendetwas. Es geht immer darum, sich selbst darzustellen. Und deshalb müssen wir vorsichtig sein, weil wir als Christen, wir sollen nicht uns selbst darstellen, sondern den Herrn. Und das ist ein ganz anderes Ziel. Und schließlich H, eine weitere Eigenschaft, wie Gott natürlich kommuniziert, ist Liebe. Gott ist ein Gott der Liebe. Nun, Liebe wird oft falsch verstanden heute. Und deshalb muss man das auch immer wieder definieren. Liebe und Wahrheit sind in der Schrift miteinander verknüpft. Es gibt keine Liebe ohne Wahrheit und keine Wahrheit ohne Liebe. Und diese Liebe, diese biblische Liebe, die ist auch selbstlos. Das ist nicht einfach eine auf Gefühle basierende Liebe. Nur Gefühle. Da sind schon Gefühle dabei. Aber es ist prinzipiell eine Entscheidung. Glaubt ihr, Jesus hat sich danach gefühlt? Er hat Bock gehabt, ans Kreuz zu gehen für uns? Sicher nicht. Hat sich nicht danach gefühlt, aber hat sich dafür entschieden, es zu tun, uns zu lieben. Gott ist Liebe, heißt es in 1. Johannes 4, Vers 8. Wie oft reagieren wir aggressiv? Vielleicht eben auch da. Auf irgendeinen Kommentar, der mir nicht gefällt, da muss ich dann gleich antworten. Ja? Da muss ich gleich mal zurückfeuern. Ja? Kennen wir das, so diese Diskussion auf dem Internet? Und das sind Dinge, die wir eben nicht mehr tun sollen. Dass es nicht in Liebe reagiert. Also, wir haben diese Eigenschaften hier, Rede, Initiative, Anpassung, Klarheit, Hören, Fragen, Wahrheit und Liebe. Und das ist so, wie Gott kommuniziert, und einige Dinge habe ich schon gesagt, wie wir kommunizieren, aber trotzdem kommen wir jetzt noch zu dem Punkt, wie kommunizieren wir jetzt? Und vor allem insbesondere über Medien. Wir beziehen das natürlich jetzt hier immer oft auf unseren Umgang mit Medien. Wenn wir wissen, wie Gott kommuniziert, dann können wir auch wissen, wie wir jetzt ihm ähnlich kommunizieren können. Und hier gibt es noch verschiedene Prinzipien, die wir ebenfalls in der Schrift finden und die sich ergeben aus diesen Eigenschaften, die wir jetzt gesehen haben, die wir beherzigen sollen. Vor allem aufgrund dessen, wo unsere Medien uns so ein bisschen hinzuleiten versuchen. Der eine Grundsatz ist, viel ist nicht gleich gut. Das ist ganz wichtig. Sprüche 10, Vers 19, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Lass das mal einsinken, diese Aussage. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wo haben wir heute viele Worte? Genau da, auf dem Cyberspace. Oder Bilder oder Ausdrücke oder was auch immer. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Also viele unserer Medien sind dafür entwickelt worden. Und hier kommt wieder die Botschaft, die in der Maschine drin steckt. Ja, dieses Prinzip. Wozu wurden diese Medien entwickelt? Dass du sie überall im Zugriff hast, dass du es von deinem Handy aus machen kannst. Es geht darum, dass wir schnell und überall irgendwelche Dinge sagen. Möglichst schnell antworten, möglichst schnell reagieren, möglichst schnell posten, möglichst schnell einen Kommentar machen. Das ist das Ziel. Dafür wurde es designt. Und für uns gilt dann die Wahrheit, erst denken, dann posten. Oder erst denken und dann texten, oder wie du es immer nennen willst. Lass uns deshalb einen Vers anschauen, der uns so ein bisschen hilft beim nächsten Mal, wenn du irgendwas aufs Internet stellen willst oder wenn du irgendwo was texten willst, wenn du irgendwo reagieren willst, gibt es einen wunderbaren Vers, der uns hilft, ein bisschen Leitlinie zu sein hier. Philipper 4, Vers 8. Heißt es im Übrigen, ihr Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht oder darüber denkt nach. Nun, hier können wir uns jetzt genau die Fragen stellen. Wir können durch diesen Vers durchgehen und bevor ich irgendwas irgendwo in irgendeiner Form aufs Internet stelle, wie auch immer, frage ich mich erstmal, ist es wahr? Oder ist es eine Lüge, eine Übertreibung, eine Untertreibung, eine Halbwahrheit? Ja, wir können auch lügen, indem wir so ein bisschen übertreiben, uns ein bisschen besser darstellen, als wir wirklich sind. Ist es ehrbar? Würdest du auch das deinem Lehrer oder deinen Eltern zeigen oder würdest du es nicht tun? Ist es gerecht? Grenzt du damit jemanden aus? Ist es Mobbing? Ist es rein? Hat es unmoralische Inhalte? Ist es liebenswert? Wird es anderen helfen? Baut es andere auf? Ist es sinnvoll? Wohllautend? Sind da keine derben Ausdrücke drin? Hat es eine Tugend? Ist es lobenswert? Das sind gute Fragen, die ich mir stellen kann. Die Gesellschaft von heute will uns weismachen, es ist einfach lobenswert, alles zu sagen, was du denkst. Die neue Ehrlichkeit ist das Direktsein, ja, sagt man heute. Ne? So dieses, du musst einfach direkt sein und echt sein und so. Aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein damit. Weil wir wissen ja, wie unsere Herzen sind. Wenn wir einfach immer alles sagen, was wir denken, das ist nicht weise. In den Sprüchen wird der Tor beschrieben. Der Tor ist derjenige, der immer gleich alles ausplappert und alles rausplatzen lässt. Und so sind wir manchmal auch auf den Medien. Wir lassen alles rausplatzen, was uns gerade so in den Sinn kommt. Das ist töricht, dumm, sagt die Bibel. Ganz einfach. In Sprüche 17, Vers 27 heißt es, wer seine Worte zurückhält, der besitzt Erkenntnis. Wer kühlen Geistes ist, das ist cool hier, okay? Richtig cool. Wer kühlen Geistes ist, der ist ein weiser Mann. Ja, erstmal ruhig bleiben. Erstmal durch den Philipper 4, 8 filtern lassen. Ja, und gucken, ist es liebenswert, ist es gerecht, ist es hilfreich, ist es tugendhaft? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, dann lassen wir es lieber. Dann reagiere ich mal nicht. Oder ich reagiere anders, ja. Das ist die eine Sache. Überlegen, bevor ich irgendwas poste. Dann aber das andere ist natürlich, der Konsum von Informationen einschränken. Das gehört auch dazu, zu diesem Punkt. Viel ist nicht gleich gut. Ja. Das viele Reden von mir selbst, aber auch der große Input ist auch das Problem. Also der Konsum von vielen Informationen müssen wir unbedingt irgendwie einschränken. Suche nicht die Information, sondern suche die Weisheit. Sprüche 4, Vers 7. Das ist hier, glaube ich, jetzt. So. Sprüche 4, Vers 7. Der Anfang der Weisheit ist, erwirb Weisheit. Und um allen deinen Erwerb erwirbt Verstand. Ja, wir müssen verständig werden, müssen weise werden. Ich habe euch das schon gesagt. Es bedeutet nicht einfach möglichst viel Informationen zu sammeln. Das ist eben nicht weise. Das ist nicht Wissen. Das ist erstmal nur viel Input, viel Information. Wir müssen die Information reduzieren. kritisch betrachten. Wir müssen Qualität über Quantität stellen. Nun, hier hilft uns natürlich die Schrift. Ja, die Bibel hilft uns dabei, eben Philipper 4,8 zum Beispiel. Welche Dinge sollte ich mir anschauen? Welche Dinge sollte ich mir durchlesen? Was ist wichtig, was ist essentiell und was ist vielleicht eher nebensächlich und unnötig? Was kann ich aus meinem Leben rausnehmen? Weil, wie gesagt, wir haben alle nur 24 Stunden. Wir können nicht alles lesen, was im Internet steht. Das ist rein unmöglich. Vereinfache den Gebrauch deiner Technologie, soweit, dass du sie nur dann nutzt, wenn sie wirklich nützlich ist. Ja, für gewisse Dinge ist es manchmal besser, eben ganz normal zu telefonieren, anstatt zu texten. Wenn du merkst, dieses Thema ist zu heikel, dann rufe ich die Person vielleicht an oder sage, komm, lass uns treffen. Wir wollen uns treffen. Das machen wir jetzt nicht über E-Mail hier. Das ist viel zu sensibel, das Thema. Ich möchte, dass du eben meine Stimmlage hörst, meinen Gesichtsausdruck sehen kannst, wenn ich mit dir rede, weil das ist, sonst wird es falsch verstanden. Ich möchte nachfragen können, hast du es richtig verstanden? Also gebrauchte Technologie so weit einschränken, dass ich da einsetze, was wirklich nützlich ist. Und ja, man kann auch mal ein Buch lesen. Es muss nicht immer ein E-Book sein, okay, obwohl das auch okay ist, aber ich sage einfach nur. Oder lerne auswendig, das ist auch so eine Sache. Die Bibelverse auswendig lernen, das ist eine Kunst, eine Tugend, die verloren geht, auch aufgrund unserer Technologie. Früher musste man sich, habe ich da ein Bildchen, genau, Telefonnummern auswendig lernen, weil da hat man solche Telefone gehabt. Und heute, wer von uns kann wenigstens seine eigene Handynummer auswendig aufsagen? Müsste jetzt nicht die Hände hochhalten. Einige können das, ich weiß. Aber sonst, und dann ist es schon bald vorbei. Ich meine, ich bin da genauso schuldig, ich weiß das auch. Weil wir lassen die Technologie für uns denken. Und da müssen wir vorsichtig sein. Wenn wir zurückschauen in die Kulturen damals, zum Beispiel zur Zeit des antiken Israels, was glaubt ihr, warum wir im Alten Testament so viel Wiederholung haben? Was glaubt ihr, warum werden diese Dinge immer wieder wiederholt? Weil diese Bücher wurden vorgelesen. Da hat nicht jeder sein eigenes Buch gehabt. Aber die mussten ganze Abschnitte, teilweise ganze Bücher auswendig lernen. Die hatten nichts anderes zu tun. Die hatten nicht so viele Medienablenkungen wie wir heute. Diese Leute waren überaus intelligenter als wir heute. Überaus intelligenter. Wir denken manchmal, wir sind heute so fortschrittlich und so intelligent durch unsere Technologie. Eigentlich glaube ich, wir sind viel dümmer als die Leute damals. Aber die konnten viel mehr in ihrem Kopf behalten als wir. Die mussten einfach. Da hatte nicht jeder eine Kopie der Bibel so wie wir. Das ist schon bequem. Jetzt haben wir sie auch noch auf unseren Tablets und auf unserem Telefon, das ist wunderbar. Aber das kann auch dazu führen, dass wir dann vergessen, diese Dinge auch wirklich im Kopf und im Herzen zu bewahren. Psalm 119, Vers 111, ich bewahre dein, Psalm 119, Vers 11, nicht 111, Vers 11. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Also viel ist nicht gleich gut. Viel ist nicht gleich gut. Das müssen wir uns merken. Jetzt kommen wir zum nächsten. Viel ist nicht gleich gut. Nächster Punkt, Punkt B hier ist, ganz wichtig, Worte offenbaren dein Herz. Die Dinge, die wir posten, twittern, was immer, anderseitig kommunizieren, sagen etwas über meinen Herzenszustand aus. Jesus sagte, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Oberflächliche Worte offenbaren ein oberflächliches Herz. Wir müssen unsere Herzen prüfen. Was will ich erreichen mit meiner Kommunikation? Was ist mein Ziel? Ist es, Gott zu ehren und ihm zu gefallen? Eben hier nochmal, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes, 1. Korinther 10, 31. Auch wenn ich was poste oder was texte, was will ich damit erreichen? Ist es zu Gottes Ehre oder zu meiner eigenen oder irgendwas anderes? Das Leben und Kommunizieren zu Gottes Ehre findet dann statt, wenn wir die Eigenschaften Gottes in unserem Leben reflektieren. Das heißt, wenn Eigenschaften Gottes bei uns sichtbar werden, wenn wir eben diese Ebenbildlichkeit wirklich ausleben. Wir wurden dafür geschaffen, Gott ähnlich zu sein in seinen übertragbaren Eigenschaften. Liebe, Friede, Langmut, Freundlichkeit, die Frucht des Geistes. Galater 5, 22. Und in der Art und Weise dann auch uns in diesen Medien und über diese Medien bewegen und kommunizieren. Also viel ist nicht gleich gut. Worte offenbaren dein Herz. Und dann kommt noch Wahrheit durch Konsens oder durch Offenbarung. Das ist eine Frage hier. Das habe ich auch schon gesagt. Die, die Oberflächlichkeit und die Demokratisierung der Information führt dazu, dass es viele, 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 viele Meinungen gibt. Und dann denkt man, okay, das, was die Massenmedien, die Suchmaschine, wie zum Beispiel Google, ausspuckt, das ist nur das, was am meisten vorkommt. Das ist wie eine mathematische Sache. Das, was am meisten gefunden wird, das kommt ganz oben auf die Liste und dann wird es immer nach unten gehen. Aber das heißt nicht nur, weil das, was die meisten sagen oder denken, dass das wirklich wahr ist oder richtig ist oder dass hier biblische Wahrheit zu finden ist. Wahrheit kommt immer von Gott, von seinem Wort. Wir müssen immer wieder zurück zur Schrift gehen und die verschiedenen Meinungen anhand der Schrift prüfen. Ein allgemeiner Konsens, eine Meinung, die meisten vertreten, ist noch lange nicht Wahrheit. Worauf basiert die Wahrheit? Durch Konsens, durch das Gemeinsame, dass wir alle die gleiche Meinung haben. Sie ist unbeständig, sie wird nämlich ständig revidiert. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, dass Artikel teilweise im Internet relativ schnell revidiert werden oder verändert werden. Es basiert auf vielen Quellen, von denen man nicht weiß, ob sie wirklich fachlich recherchiert haben. Sie ist billig. Die Arbeit wird von Massen getan, nicht von irgendwelchen Fachleuten. Und es wird dann alles so wie in einen Topf geworfen. Es ist bequem. Es ist unsere Faulheit, die dabei angesprochen wird. Mausklick oder eben, man guckt mal schnell nach, was bedeutet das? Google, zack, zack, das erste Resultat nehme ich gleich. Ah, schön, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Das ist Bequemlichkeit. Und vielleicht wisst ihr das, an manchen Hochschulen darf man zum Beispiel Wikipedia gar nicht als Quelle benutzen. Das ist viel zu unsicher. Das wird gar nicht akzeptiert, sowas. Also, und wie oft lesen wir etwas nach? Sind wir ehrlich? Wie oft lesen wir genau da in Wikipedia, ja, Wikipedia sagt das und Wikipedia. Das ist die Wahrheit der Massen, die Wahrheit aus Konsens, durch Relevanz. Was ist relevant? Das wird als wahr und als gut angesehen. Meinungen. Wir müssen extrem vorsichtig sein, dass unser Denken als Christen wirklich durch Gottes Wort geformt wird und nicht durch Meinungen aus dem Internet. Und ich erlebe das oft, auch wenn es um theologische Fragen geht. Wie viele wohlmeinende Geschwister auch bei uns in der Gemeinde kommen am Sonntag an und sagen, ja, aber ich habe doch im Internet gelesen. Und ich denke mir schon, oh, im Internet findest du alles. Du findest alles. Du kannst noch so die schrägste und komischste Meinung haben über irgendein Thema. Du findest garantiert irgendjemanden, der diese Meinung vertritt. Garantiert. Das ist nicht schwer. Und nur weil du das im Internet gelesen hast, heißt es noch lange nicht, dass es wahr ist. Es muss biblisch sein. Du musst mir mit der Schrift zeigen können, dass es wahr ist. Und so hören wir uns Predigten an und downloaden. Und das ist so diese Download-Mentalität, eben dieses Konsumverhalten. Und das ist unkritisch. Das saugt einfach alles auf, was es hört und glaubt es dann gleich. Und wir müssen viel kritischer sein. Woher kommt das? Wer ist das? Was ist das für ein Mensch? Was hat er für ein Leben? Wofür ist er bekannt? Kenne ich den überhaupt? Und dann ist auch interessant, dass solchen Leuten wird dann oft mehr zugehört als dem Pastor, der hier in Fleisch und Blut vor dir steht, denn du kennst dessen Familie, du kennst dessen Leben, du sehen kannst. Das ist ein Riesenunterschied. Ist diese Person, hat sie den Charakter? Hat sie wirklich ehrlich recherchiert? Oder schreibt sie dann nur einfach wiederum ihre Meinung? Wahrheit über Konsens. Die Masse, und das beweist die Geschichte der Menschheit, die Masse hat eigentlich nie Recht. Okay? Da, wo der Mainstream ist, das garantiert nicht die Wahrheit. Das ist oft so. Ich meine, ihr könnt die Geschichte der Menschheit anschauen. Jesus selbst sagt, es sind was? Wenige, die den Weg finden. Viele gehen auf den breiten Weg. Also wissen wir doch schon Bescheid. Also Wahrheit kommt aus der Schrift und muss von Prinzipien der Bibel abgeleitet werden. Klar, ich weiß, es gibt Dinge, die man nicht in der Schrift findet, irgendwelche medizinischen Fragen oder was weiß ich, da muss man dann gucken, welche Leute sind das und was haben die für eine Glaubwürdigkeit, haben sie wirklich Medizin studiert oder sind es nur irgendwelche Leute, die irgendwas daherreden und bei gutefrage.net oder irgendwie sowas, Großmuttermethoden und Medizin und so weiter. Ich meine, wir müssen wirklich aufpassen, was wir da. Und so haben wir eine Unmenge an Theorien und Ideen und werden überflutet damit. Und wir müssen einfach immer wieder zurück zur Schrift und zur Wahrheit. Und dann Punkt D, ein wichtiger Punkt auch noch, wenn wir dann die Wahrheit wissen, dann müssen wir die Wahrheit in Liebe reden, eben auch über die Medien. Epheser 4, Verse 15 und 25 ist sozusagen ein Schlüsseltext für uns hier. Habe ich hier für euch auf dem PowerPoint: wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Oder auch Epheser 4, 25: darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Also ihr seht hier auch, wir sollen reden. Wir sollen reden. Ja? Wichtig ist zu verstehen, dass die Bibel uns nicht verbietet zu reden. Die Bibel will uns nicht Angst machen und uns zum Schweigen bringen. Auch wenn es gefährlich ist zu reden, müssen wir reden. Wir sollen reden, wir sollen kommunizieren. Als Christen haben wir mehr Gründe als andere Menschen zu kommunizieren. Wir haben die beste Botschaft auf dieser Welt mitzuteilen. Wir haben die wichtigste Botschaft dieser Welt mitzuteilen. Das ewige Leben, das ewige Heil. Wenn das kein Grund ist zum Reden, dann weiß ich auch nicht, was es dann für Gründe geben könnte zum Reden. Die Frage ist nur, auf welche Art und Weise machen wir das? Und deshalb müssen wir als Christen ebenfalls in den modernen Medien präsent sein. Das ist eine Aufgabe, das ist ein Mandat für uns. Wir sollen diese Technologien nutzen, um das Evangelium zu verkündigen. Ich glaube, dass wir da teilweise auch als Gemeinden immer noch riesige Chancen verpassen. Es gibt immer noch viele Gemeinden, die nicht viel machen auf dem Internet, die keine Internetseite haben. Ich weiß, ihr macht da was. Aber das ist eine Chance, die wir verpassen. Menschen, ein großer Anteil von Menschen heute unter 35, die bewegen sich hauptsächlich in diesem Bereich. Und in diesen Medien, in diesen Handys drin. Und wenn wir da nicht reinkommen mit dem Evangelium, eben zum Beispiel solche Sachen wie dieses Bibelprojekt, das finde ich wunderbar. Und wir müssen diese Straßen, diese Möglichkeiten, diese Kanäle ausnutzen als Gemeinde. Pastoren sollten ihre eigenen Blogs schreiben. Das mache ich auch. Gemeinden sollten Blogs haben, sollten auf Facebook präsent sein, auf anderen Medien, wo sie vielleicht aufmerksam machen auf sich selbst. Dass da auch noch was drin ist, zu finden ist von uns. Ich meine, bei uns in Berlin, ich kann euch sagen, in der Großstadt, wir haben ein riesiges Gemeindewachstum erlebt über die Medien. Also viele haben unsere Gemeinde gefunden über die Medien. Die haben irgendwie einen Anstupser bekommen über Facebook, mal das auszuchecken, mal hier zu gucken, aber sie standen sie da. Es gibt natürlich auch andere Geschichten, aber trotzdem, die Medien waren sehr instrumental und Gott hat diese Dinge benutzt, um Menschenseelen zu retten. Und das ist das, wo wir unsere Medien auch richtig einsetzen sollen. Ich bin auch überall erreichbar. Ich habe auch schon Geschichten erlebt. Zum Beispiel hat mir ein Mädel aus der Jugend hat mir mal eine Frage geschickt über WhatsApp. Ja, und dann habe ich diese Frage beantwortet. Es ging irgendwie um den Tod von Neugeborenen. Also ziemlich heftig theologische Frage. Und ich habe gesagt, ich suche dir mal ein paar Bibelstellen raus, um zu zeigen, wie ich meine Position begründe und so. Und ein paar Wochen später habe ich dann die Story erfahren. Die war in der Schule, wurde herausgefordert von ihren Schulkolleginnen. Da war eine Diskussion und dann hat sie gesagt, ja, ich werde mal gucken, was ich für Antworten finde. Dann eben 20 Minuten später ist sie zu ihnen gegangen, hat gesagt, ja, ich habe hier die Antwort gefunden. Und dann haben sie sie gefragt, woher hast du diese Antwort so schnell gehabt? Ja, ich habe schnell meinen Pastoren gefragt über WhatsApp. Was? Der hat ein Handy? Die dachten wohl, ich bin wie so ein Steinzeitmensch, der sich nicht bewegt auf diesen Medien. Und das ist eben genau das. Durch diese Möglichkeit hatte sie dann mehr Gespräche in der Schule, auch um evangelistisch zu sein. Also, wir reden die Wahrheit, also wir reden, und dann reden wir was? Die Wahrheit, das habe ich natürlich jetzt schon gesagt, in Epheser 4, 15 heißt es eigentlich wörtlich die Liebe Wahrheiten. Also eigentlich ist das da ein Verb, ein Tätigkeitswort. Es geht darum, die Wahrheit bekannt zu machen. Ob das jetzt von der Kanzel ist oder von meinem iPad-Keyboard, spielt überhaupt keine Rolle. Römer 10, Vers 14 heißt es, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Und wir alle sind Verkündiger, nicht nur ein Pastor, der hier vorne steht, sondern wir alle können und sollen das Wort Gottes, das Evangelium verkündigen. Und wir können dazu auch die Medien benutzen und sollen das tun. Manchmal können wir sogar dazu benutzen, jemanden zu ermutigen, jemanden einen Bibelvers zu schicken, sagen, ich denke an dich, ich bete für dich und so weiter. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Und schließlich nicht nur das Reden und Wahrheit, sondern eben auch in Liebe. Weil Wahrheit alleine kann hart sein und manchmal knallen wir sie den Menschen um die Ohren, das soll nicht so sein. So brauchen wir Liebe, wir sollen in Liebe die Wahrheit sprechen. Liebe ist ein Merkmal von christlicher Reife. Durch geistliche Reife lernt der Christ die Wahrheit zu reden, sodass er Christus ehrt. Das ist selbstlose, aufopfernde Liebe. Sie hat den Nächsten im Blickfeld, das Wohl des Nächsten, nicht mich selbst. Es gibt diese Geschichte, weiß ich, ihr kennt das vielleicht, die Meeresenge von Gibraltar, wo die liegt. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann hier zwischen Spanien und Algerien hier. Und in alten Zeiten hat man gesagt, hinter der Meeresenge von Gibraltar, das ist das Ende der bekannten Welt, da wird jeder Mensch wird hinter Gibraltar ein unreifer Bachelor, also ein Junggeselle. Jemand, der da hinausgeht, der wird seinen Lüsten freien Lauf lassen. Und auf dem Internet ist sozusagen die Gefahr sehr groß, dass wir wie hinter Gibraltar leben. Dass wir uns einfach sehr viel mehr Freiheiten erlauben. Wir sind anonym. Uns sieht keiner, so denken wir. Uns kennt keiner, so denken wir. Und es gibt unendliche Möglichkeiten zu kommunizieren und zu konsumieren. Und deshalb brauchen wir viel Weisheit und Reife, um selbstverantwortlich zu sein, selbstverantwortlich damit umzugehen. Und die größte Gefahr, und deshalb, das ist eine der Sachen, die ich immer wieder auch in unserer Jugend sage, wenn wir das Buch der Sprüche lesen, das Buch der Sprüche ist für einen jungen Mann, das ist König Salomo, der seinen Sohn belehrt. Das ist ein junger Mann. Und die größte Gefahr für junge Leute sind voller Energie, voller Kraft, das ist wunderbar, das ist super, aber es gibt eine große Gefahr, es ist die Unreife. Du bist einfach noch nicht erfahren. Du hast noch nicht die Erfahrung eines 40, 50, 60-Jährigen. Das ist einfach so. Da kann man auch gar nichts dafür. Das ist ganz normal. Aber das ist das, was die Sprüche sagen. Und deshalb, du bist unerfahren. Höre auf die Weisheit. Erwirb Weisheit. Und die Weisheit findest du hier in Gottes Wort. Das ist ein liebevoller Appell. Das ist nicht von oben herab. Das ist ein liebevoller Appell von einem Vater, Salomo, zu seinem Sohn. Sagt, bitte, höre auf diese Weisheit. Und ihr wisst genau, was mit Salomo später war, was geschah. Er hätte auf seine eigene Weisheit hören sollen. Ja, aber trotzdem, das ist ein Appell an uns, an Leute, die jung sind und unerfahren, diese Reife, diese geistliche Weisheit aufzunehmen und dann eben so auszuleben. Und deshalb, wenn ihr euch bewegt hinter Gibraltar im Internet, und das ist als Abschluss hier gibt es ein paar Prinzipien, die einfach wichtig sind. Erstens, gib Rechenschaft. Gib Rechenschaft. Lebe dein Online-Leben nicht alleine. Ohne Rechenschaft von Geschwistern, von der Gemeinde, Freunde, Familie, später vielleicht Ehefrau oder Ehemann. Gerade für Jugendliche, wie gesagt, ist es wichtig, die Sprüche legen uns nahe, wie ihr dazu neigt, dass junge Menschen, abgesehen davon, es gibt auch ältere Menschen, die sehr unweise sind, das will ich damit nicht sagen, aber trotzdem einfach dazu neigen, wenn man unerfahren ist, auf gewisse Dinge hereinzufallen. Weil da gibt es auch viele Leute, die euch reinlegen wollen, die euch abzocken wollen, die was weiß ich mit euch machen wollen, mobben wollen, keine Ahnung. Und da müssen wir vorsichtig sein, deshalb heißt es, erwirb Weisheit. Du musst dir bewusst sein, dass du im Internet eine digitale Spur von Daten hinterlässt. Ein digitales Zeugnis deines Lebens. Alles, was du dir anschaust, jede Website, die du besuchst, wird irgendwo gespeichert auf einem Server. Das kann man alles, alles nachvollziehen. Alles. Die Frage ist, was würde man da finden, wenn man deinen Internetgewohnheiten mal nachgeht und verfolgt. Eben, wie ich schon mal gesagt habe, wenn du ein Bild von Snapchat löscht, dann glaube nicht, dass es gelöscht ist. Das ist nicht wirklich gelöscht. Was denkst du nur? Diese Daten werden alle gesichert irgendwo. Das wird alles gespeichert. Und deshalb, gib Rechenschaft. Zweitens, sei echt. Erfinde dich nicht neu auf dem Internet. Erfinde keine Persönlichkeit, die nichts mit dem realen Ich zu tun hat. Das ist Lüge und Täuschung. Sprüche 18, Vers 1. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Sprüche 18, Vers 1. Es ist besonders gefährlich in der heutigen Zeit der Bildmedien, denn alles dreht sich ums Äußere. Ja, ich weiß, Jungs, Mädels stellen sich dar, zeigen ihre Sixpacks und ihre was weiß ich nicht alles. Aber das ist gefährlich. Es dreht sich alles nur ums Äußere, die schönen Kleider oder was immer. Aber Gott interessiert sich für dein Herz viel mehr als für dein Äußeres. In 1. Samuel 16, Vers 7, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen, sagt Gott über Eliab. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, Der Herr aber sieht das Herz. Und deshalb, wenn du etwas postest, kommunizierst, kommt es wirklich aus deinem Herz? Ist es echt, authentisch oder ist es nur irgendwas Gespieltes? Weil Gott sieht dein Herz so oder so. Und deshalb heißt es in Sprüche 4,23, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Gib Rechenschaft, sei echt und schließlich sei reif. Benimm dich wie eine geistlich reife Person. Vielleicht einige von uns müssen erst eine werden. Sonst können wir uns auch nicht so verhalten. Und wir haben jetzt genug darüber gesprochen, was geistlich reif bedeutet. Dass die Frucht des Geistes in deinem Leben sichtbar ist. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Sei nicht streitsüchtig, reagiere nicht auf jeden provokativen Post. Denke an die Frucht des Geistes. Denke auch daran, dass du dich zwar im Cyberspace befindest, und es ist ja eigentlich kein Ort, es ist eigentlich nur eine Übermittlung von Daten, was da drin geschieht. Wir reden manchmal so vom Cyberspace, als wäre das ein Ort. Und viele von uns sagen, ja, das ist ja alles künstlich da drin. Ja, das ist ja alles nicht natürlich. Ja, das mag sein, dass es alles künstlich ist da drin. Aber vergiss nicht, die Seelen, die vor dem Computerbildschirm sitzen, die sind echt. Und die werden entweder verloren gehen oder gerettet werden. Also es geht trotzdem um echte Menschenseelen, mit denen du über diese Medien kommunizierst. Und deshalb, welches Zeugnis legst du da ab? Und deshalb ist es unser Ziel, immer noch Menschen zu erreichen mit dem Evangelium, auch über diese Medien. Gott gibt uns die Technologie, gibt uns ganz neue, ungeahnte Möglichkeiten, Menschenseelen zu erreichen, die gute Nachricht zu verbreiten. Und das soll unser Ziel sein zur Ehre Gottes. Amen. Amen. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen, glaube ich, bevor wir dann noch beten gemeinsam zum Abschluss. Wollten wir noch, danke übrigens für das Einsenden der Fragen, das war schon sehr hilfreich. Ich sehe dann auch ein bisschen, was euch so beschäftigt. Und wir versuchen die jetzt nach bestem Wissen und Gewissen noch zu beantworten. Zumindest das, was ist eingeschaltet.
Hallo. Ja.
Okay.
Also wir haben die Fragen vorhin mal ein bisschen durchgeschaut und zusammengefasst und wir versuchen jetzt mal sinngemäß wiederzugeben. Also was ist damit gemeint, die Medien sind die Botschaft?
Genau, also ich habe das jetzt hier schon ein paar Mal auch gesagt, auch in dem Vortrag. Wenn ich sage, das Medium ist die Botschaft, dann geht es um diese eingebettete Botschaft, die drin ist durch die Entwicklung, also durch zum Beispiel die Absicht, warum es entwickelt wurde. Ich habe euch das Beispiel des Handys genannt. Das Handy wurde gemacht, um zu unterbrechen. Und das ist sozusagen die Botschaft, die in der Maschine steckt. Sie ist dazu gemacht zu unterbrechen, sie wird unterbrechen. Und wir müssen uns das bewusst sein, damit wir das auch unterbinden können, solche Dinge. Weil sonst übernimmt die Maschine die Kontrolle. So ist es auch mit anderen Dingen. Das ist gemeint mit, im Medium drin steckt schon an und für sich eine Botschaft wegen der Erfindung oder der Entwicklung. Ja.
Wieso wird eine Technologie wie ein RFID-Chip in der Hand, der auch zum Guten dienen kann, in Offenbarung 13 als Zeichen des Tieres genannt?
Oh, okay. Wie viel Zeit haben wir? Also, ich muss dazu sagen, in Offenbarung 13 steht nichts von einem Chip. Okay? Das ist einfach schon mal, wir müssen mit, wenn es um Endzeitfragen geht, müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Die Bibel zeigt uns in der Offenbarung, was in der Zukunft geschehen wird. Wir sprechen von der sogenannten Trübsalszeit. Das ist die Zeit nach der Entrückung der Gemeinde. Der Antichrist wird herrschen. Es gibt eine siebenjährige Zeit, wo Gott eigentlich Gerichte über diese Welt ausschüttet. Und Teil davon, Teil dieses Gerichts ist das Kommen des Antichristen. Der wird in der Offenbarung als Tier beschrieben. Und dann wird davon gesagt, dass die Menschen ein Zeichen an die Hand oder an die Stirn bekommen und damit wieder kaufen oder verkaufen können. Nun kann es sein, dass das ein Chip sein wird. Es ist möglich. Aber letztlich wissen wir es nicht. Die Menschen, die in dieser Zeit leben werden, die werden verstehen, die werden es sofort merken, was damit gemeint ist. Wir wissen es nicht. Und deshalb kann man sagen, der Chip wiederum an und für sich ist keine böse Sache, aber die Art und Weise, wie er benutzt wird, ist das Problem. Eben um die Menschen zu versklaven und vom Antichristen abhängig zu machen. Wenn es wirklich ein Chip ist, was wir letztlich nicht sagen können, weil in der Offenbarung heißt es nur Zeichen. Es wird ein Zeichen sein, irgendeine einer Form.
Okay, in Offenbarung 13, 11 bis 18 wird über den Antichristen der Trübsalzeit gesprochen. Manche sehen darin den Computer und das Smartphone. Was kannst du dazu sagen?
Ja, eben, das habe ich ja schon jetzt eigentlich beantwortet. Ne? Also das Computer, Smartphone, all diese Dinge sind nicht das Problem, sondern die Art und Weise, wie sie eingesetzt werden. Ich kann mir gut vorstellen, in der heutigen Zeit, wenn wir jetzt unsere Entwicklungen anschauen im Moment, dass der Antichrist Technologien einsetzen wird. Wir lesen hier auch von einem Tier, von einem Abbild eines Tieres, das lebendig wird und reden wird. Es kann sein, dass er Technologie dafür benutzen wird, ein Hologramm oder irgendwie sowas. Es ist aber genauso gut möglich, dass es einfach irgendein Dämon sein wird, der sprechen wird. Wir haben auch Geister und Erscheinungen. Wir sehen das im Neuen Testament immer wieder, dass Dämonen auch Geister sind, die aktiv sind und in dieser Zeit definitiv sehr aktiv sein werden, wenn Gott seinen Heiligen Geist zurückzieht und die Erde sozusagen wie dem Teufel förmlich übergibt für 7 Jahre und er einfach voll loswüten kann, wird es auch solche Phänomene geben. Und deshalb, die Offenbarung ist deutlich genug, dass wir wissen, da kommt was, da kommt ein Herrscher, der wird die Menschen versklaven, aber die Art und Weise, wie er es genau machen wird, das wissen wir nicht. Okay? Und das müssen wir auch akzeptieren. Wir können nicht immer alles wissen, das ist okay.
Wenn jede Technologie einen Zweck hat, auch die militärische, dann ist sie ja gefährlich. Wie kann man damit umgehen?
Genau, also jetzt, das ist natürlich ein sehr Spezialbereich hier, auch hier die militärische Technik kommt natürlich extrem darauf an, was das ist. Im Militär werden zum Beispiel auch medizinische Geräte eingesetzt. Ich nehme jetzt mal an, das sind Waffen, also Waffen werden gebaut mit dem Ziel, Menschen zu töten oder überhaupt. Vielleicht kann man damit auch Tiere schießen, aber wenn es natürlich militärische Waffen sind, dann ist es eindeutig dafür, Krieg zu führen. Hier kommen wir natürlich in ein Riesenthema, wo wir auch jetzt wieder den ganzen Tag damit verbringen könnten. Ich kann es nur kurz zusammenfassen. Die Bibel spricht sich nicht grundsätzlich gegen jede Art von Krieg aus, okay? Also die Bibel ist nicht pazifistisch. Wir Europäer sind es manchmal ein bisschen. Aber wir sehen zum Beispiel die Eroberungskriege Josuas gegen die Kanaaniter. Wir sehen in Offenbarung 19, Jesus kommt zurück, es kommt ein Schwert aus seinem Mund, er tötet ganze Armeen. Also es gibt gerechtfertigte Kriege, sage ich mal. Verteidigungskriege zum Beispiel. Abwehr von Terrorismus. Und so hat Gott den Staat auch eingesetzt, Römer 13, um das Schwert zu tragen. Das heißt, um für Ordnung zu sorgen, dass es Militär und Polizei, sonst könnten wir nicht mehr auf die Straßen gehen, es wäre nichts mehr sicher, dann hätten wir Anarchie. Und so gesehen hat diese Technologie auch eine Berechtigung, wie sie eingesetzt wird, diese Waffen, aber natürlich können sie wiederum missbraucht werden. Aber wiederum kommen wir zum selben Punkt zurück, dass die Anwendung bestimmt, ob es moralisch richtig oder falsch ist, letztlich. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage einigermaßen. Ansonsten kann ich hier auch dazu sagen, wenn jetzt das noch mehr Fragen ausgelöst habt, dann könnt ihr auch gerne zu mir kommen noch nachher oder das noch persönlich erklären, wenn wir das jetzt auch nicht, vielleicht nicht ganz richtig verstanden haben, die Fragen. Ja.
Okay. Und die letzte Frage, welche Regeln oder Erziehungsmethoden wendet ihr in Bezug auf Handy- bzw. PC-Nutzung für eure Kinder an?
Genau. Das ist eine sehr wichtige Frage. Wir haben uns, also meine Frau und ich, wir haben uns auch sehr viele Gedanken gemacht darüber. Genau. Gestern haben wir ein gutes Beispiel gehabt, wie man es nicht machen soll. Wir haben unseren Sohn zu lange iPad spielen lassen im Auto und dann musste er erbrechen, hat uns fast ins Auto gebrochen. Das ist ein schlechtes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Nein, aber ich denke, wir sollten unseren Kindern, das sage ich immer als Leitsatz, ich sage immer, das iPad oder das Telefon, diese Kommunikationsmedien vor allem, die sind Werkzeuge, keine Spielzeuge. Okay? Also es ist einfach mal grundsätzlich, und ich sage Ihnen, und natürlich ist es auch wichtig, dass der Papa das auch vorlebt, wenn ich natürlich dann ständig am Gamen und Zocken wäre, dann wäre ich natürlich nicht glaubwürdig, aber ich sage, schau mal, du kannst mein iPhone angucken, da ist kein einziges Spiel drauf. Ja? Und ich benutze das für meine Arbeit und deshalb, es ist ein Werkzeug, kein Spielzeug, es muss da eingesetzt werden, wo es nützlich ist, haben wir vorhin auch gehört. Und so versuche ich das auch meinen Kindern schon von Anfang an zu vermitteln, zu sagen, okay, Wozu brauchst du das jetzt, wenn jetzt nach Hause kommt und sagt, ich möchte jetzt ein Smartphone haben? Sag, okay, wozu willst du das benutzen? Was willst du damit tun? Weil das bestimmt dann, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte einfach damit rumspielen, dann hast du schon ein Problem, weil dann wirst du deine Zeit verschwenden damit. Würde es dich vielleicht sogar reinziehen, die Zeit zu verschwenden? Wenn er dann sagt, ja, und das war die Situation, habe ich gesagt, ja, wozu brauchst du es denn? Was willst du denn Nützliches damit machen? Auf der anderen Seite habe ich natürlich, haben wir eben, wie gesagt, mal ein iPad oder so, wo sie damit was machen können, oder wir haben auch Laptops. Also ich will schon, dass sie den Umgang mit den Medien lernen. Aber dann haben wir auch zuerst gesagt, lerne erstmal das Zehnfingersystem. Lerne erstmal richtig zu tippen. Ja, bevor du mit diesen Dingen wirklich arbeiten willst. Also einfach dieses Verständnis zu vermitteln. Es ist ein Werkzeug, kein Spielzeug. Es ist nicht in erster Linie da, um dich selbst zu belustigen, sondern, und das ist auch nicht verkehrt, man kann auch mal als Papa sich hinsetzen, das habe ich auch schon gemacht mit den Jungs. Dann haben wir einen Fernseher, Apple TV eingeschaltet und dann spiegelt und dann haben sie Autorennen gespielt, wir haben gute Zeit gehabt. Das ist nicht ein Problem, aber das ist beschränkt. Das ist vielleicht eine Stunde und dann macht man wieder irgendwas anderes. Nicht dieses unbeschränkte, maßlose Konsumieren. Das ist auch etwas, was man unbedingt einschränken sollte. Und dann natürlich auch gewisse Einschränkungen, die man ja auf den Devices auch programmieren kann, dass sie nicht bestimmte Seiten anwählen können und so. Das sollte man sicherlich auch machen. Einfach das zum Schutz der Kinder oder der Jugendlichen auch, dass sie schon gar nicht in die Versuchung kommen und sie dann aber auch trainieren, diese Medien richtig einzusetzen. Ich denke, das ist sicherlich sehr wichtig. Thank you.